Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Henning Wächter. Schon vor der Berliner Wiederholungswahl war klar, dass es in den Bezirken Ergebnisse geben kann, die nicht mehr zu den vorhandenen Bürgermeistern und Stadträten passen. Tatsächlich waren die Verschiebungen dann enorm, vor allem in Richtung CDU. Aber die Bezirksvertreter wurden nun mal im September 2021 als politische Beamte auf Zeit gewählt. Deshalb musste ein neues Gesetz her. Und das sieht vor, ausscheidende Bezirksbürgermeister und Stadträte 3 Jahre lang weiter voll zu bezahlen. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat es gegen die Stimmen der AfD jetzt beschlossen. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller hat sich die Debatte dazu angehört.
Die Grüne Silke Gebel spricht von einem
guten minimalinvasiven Vorschlag.
Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU Heiko Melzer von der einzig richtigen Schlussfolgerung, um nach der Wiederholungswahl die geänderten Mehrheitsverhältnisse in den Bezirksämtern und damit den Wählerwillen fair abzubilden.
Weil keiner hier im Hause hätte erklären können, geht zu den Wahlen, wählt auch kommunal in den Bezirken und im Übrigen nach eurer Wahlentscheidung ändert sich nichts.
Es geht um 11 Posten in den Bezirksämtern, die bisher mit Politikerinnen und Politikern von SPD, Grünen und Linken besetzt sind, jetzt aber der CDU zustehen. Da politische Beamte auf Zeit nicht einfach entlassen und nur schwer abgewählt werden können, werden die betroffenen Personen für den Rest ihrer eigentlichen Amtszeit freigestellt und bekommen dabei weiter ihr volles Gehalt.
Es geht hier nicht darum, goldene Handschläge zu verteilen, sondern um eine Rechtsabwägung,
betonte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Schneider. Es sei notwendig, eine Gesetzeslücke zu schließen, da der Fall einer kompletten Wiederholungswahl und die Konsequenzen daraus bisher nicht gesetzlich geregelt seien. Scharfe Kritik kam von AfD-Fraktionschefin Christine Brinker.
Das, was Sie hier tun, mit Verlaub, ist Demokratieverachtung und Steuergeldverschwendung, meine Damen und Herren.
Die Pläne kosteten möglicherweise mehr als 4 Millionen Euro, so Brinker. Geld, das etwa für die Sanierung von Schulen, den Bau von U-Bahnen oder die Digitalisierung der Verwaltung gebraucht werde. Steffen Zillig, der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, betonte, mit dieser Lösung würden Klagen der ausscheidenden Stadträte verhindert. Kritik an der Regelung wies er zurück.
Wer sie kritisiert, muss eine bessere vorschlagen. Und bisher hat keiner eine bessere vorgeschlagen.
Eine Abwahl der betroffenen Stadträte, wie die AfD sie forderte, wäre keine gangbare Lösung gewesen, so Zillig, da die notwendige Zweidrittelmehrheit dafür nicht gesichert gewesen wäre. Weil die aktuell gefundene Lösung nur einmalig gilt, wurde mehrfach angemahnt, zeitnah im Gesetz eine grundlegende Regelung für den Fall einer Wiederholungswahl zu verankern.
Informationen von Sabine Müller. Wie viel Klimaschutz braucht Berlin und wie viel Klimaschutz ist realistisch und bezahlbar? Um diese Fragen geht es beim Volksentscheid am kommenden Sonntag. Richtig, Berlinerinnen und Berliner können schon wieder abstimmen. Kurz davor haben die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus noch ein letztes Mal im Plenum über den Volksentscheid und die Folgen diskutiert. Unser landespolitischer Reporter Jan Menzel zeichnet Ihnen die geäußerten Argumentationslinien nach.
Wie unterschiedlich Horrorvorstellungen und Albträume sein können, hat die Debatte einmal mehr gezeigt. Während viele sich Sorgen wegen der Folgen der Erderwärmung für Mensch und Umwelt, ist für den AfD-Abgeordneten Frank-Christian Hansel ein erfolgreicher Volksentscheid das eigentliche Grauen.
Wir wachen dann nämlich am nächsten Morgen plötzlich alle als Geiseln der Klimakreuzzügler auf, die ihrem unser aller Wohlstand den Kampf ansagen, meine Damen und Herren.
Populismus und eine klimapolitische Geisterfahrt seiner Fraktion musste sich Hansel vom parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Thorsten Schneider, vorhalten lassen. Schneider warnte davor, den Klimaschutz zu diskreditieren, aber auch er erteilte dem Volksentscheid eine eindeutige Absage.
Wir brauchen keinen Druck mehr von der Straße. Mein Eindruck ist, dass hier mindestens 4 Fraktionen diese Aufgabe anzunehmen bereit sind und dass ob mehr Klimaschutz, ob Priorisierung Klimaschutz längst entschieden ist. Es geht um die Frage, wie wir das machen.
Ähnlich begründete CDU-Generalsekretär Stefan Evers das Nein seiner Partei zum Volksentscheid. Er kündigte an, dass die neue schwarz-rote Koalition, so denn sie zustande komme, den Turbo beim Klimaschutz einschalten werde. Den Grünen und ihrer Spitzenfrau Bettina Jarasch hielt Evers eine Doppelmoral beim Volksentscheid vor.
Sie schafft es, gleichzeitig als zuständige grüne Senatorin den Berlinerinnen und Berlinern ein Nein zum Volksentscheid ans Herz zu legen und auf den Straßen nach Kräften für ein Ja zu werben. Liebe Frau Kollegin Jarasch, ehrliche Politik geht anders.
Der Klimaexperte der Grünen, Stefan Taschner, konterte, CDU und SPD würden lediglich teure Milliardenprogramme ankündigen, hätten aber keine Konzepte.
Was sie damit erreichen wollen, ist doch den Leuten vorzugaukeln, dass ihnen Klimaschutz wirklich wichtig wäre. Das ist es aber leider nicht.
Den gleichen Trick hätten CDU und SPD schon vor 10 Jahren beim Volksentscheid des Energietisches über die Rekommunalisierung der Energienetze angewendet, so Taschners Vorwurf. Er warb für mehr Tempo beim Klimaschutz und für den Volksentscheid. Ebenso wie die Linke, die mahnte, dass Klimaschutz nicht zu Lasten von Ärmeren und Mietern umgesetzt werden dürfe.
Jan Menzel über die Debatte zum Volksentscheid Berlin 2030 klimaneutral. Der findet dann am kommenden Sonntag statt. Brandenburg will den Schienenverkehr in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Das wird mit vielen Baustellen einhergehen, mit Schienenersatzverkehr und Verspätungen. Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat in der Debatte im Potsdamer Landtag allerdings gehört, dass schon der Status quo unzumutbar sei.
FEX, RE2, RE3, RE4, RE5.
Über 20 Sekunden dauert es, bis Philipp Zeschmann von den Freien Wählern alle Brandenburger Regionalbahn- und Regionalexpresslinien aufgezählt hat, bei denen es in diesem Monat schon baubedingte Fahrplanänderungen gab. Der Grund? Chaos statt guter Planung, so seine These.
Und Vorfälle wie die geschilderte werden immer wieder passieren, weil sie, werte Landesregierung, zusammen mit der Deutschen Bahn, also mit der DB Netz und den von Ihnen beauftragten Eisenbahnverkehrsunternehmen, es immer noch nicht wirklich richtig vermögen, ein abgestimmtes Baustellenmanagement zu organisieren.
Politiker der Koalitionsfraktionen halten dagegen. Natürlich seien Baustellen und Verzögerungen ärgerlich, so SPD-Politiker Sebastian Rüther. Aber
ist Ihnen überhaupt bewusst, dass ohne Baustellen, ohne Bautätigkeit weder erhalten wird, was bereits vorhanden ist, geschweige denn eine Verbesserung möglich ist? Diese Baumaßnahmen, meine Damen und Herren, zielen darauf ab, die Situation für die Pendlerinnen und Pendler, für alle Zugreisenden in Brandenburg zu verbessern, meine Damen und Herren. Und ich finde es wirklich irritierend, das auch noch mal hier betonen zu müssen.
Ohne Baustellen kein besseres Schienennetz, so die Koalition. Doch ein besseres Schienennetz sei auch möglich, wenn man stillgelegte Strecken wieder ans Netz bringen würde, kontert Linken-Verkehrsexperte Andreas Büttner.
Wissen Sie, wie viele Kilometer Bahnstrecke unter dieser Landesregierung laut Allianz pro Schiene seit 2019 reaktiviert worden sind? 7. Folglich wird der selbsternannte Reaktivierungsminister in seiner Amtszeit keine einzige nennenswerte Bahnstrecke wiederbeleben. Im Gegenteil, mit der Schorf-Heidebahn zwischen Joachimsthal und Templin hat er das bislang einzige ernsthafte Reaktivierungsprojekt im Dezember beerdigt. Und damit bricht die Koalition ein zentrales verkehrspolitisches Versprechen, meine Damen und Herren.
Doch die RB63, die sogenannte Schorf-Heidebahn, sei eine Ausnahme, so Infrastrukturstaatssekretär Rainer Genilke von der CDU. Für die Einstellung des Streckenteils zwischen Joachimsthal und Templin sprachen zu wenige Fahrgäste und die marode Technik auf der Strecke. Doch insgesamt werde man in den kommenden Jahren immer mehr Strecken ausbauen und Takte verbessern.
Amelie Ernst von der Debatte um den Ausbau des Schienenverkehrs in Brandenburg. Es wird weiter gestreikt im öffentlichen Dienst. In Brandenburg waren jetzt Kitas betroffen und die Stadtverwaltungen in Frankfurt-Oder und Eisenhüttenstadt. In Berlin blieben Mülltonnen ungeleert, Operationen mussten verschoben werden. Und die Gewerkschaft Verdi hatte zu einer Kundgebung in Berlin-Mitte aufgerufen. Dort hat sich unsere Reporterin Annette Miersch umgehört.
Streikalarm vom Bundesinnenministerium. Hausherrin Nancy Faeser ist die Verhandlungsführerin für den Bund. Gemeinsam mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände hatte sie in der 2. Verhandlungsrunde Ende Februar ein Angebot vorgelegt, das die Gewerkschaft unterirdisch findet.
Falls ihr nicht wisst, warum wir heute hier sind, wir wollen unseren Verhandlungsführern und Nancy Faeser direkt vor dem Bundesinnenministerium zeigen, warum unsere Forderungen nicht nur berechtigt, nicht nur fair, sondern absolut super und in Ordnung sind und warum wir das Geld verdient haben. Was wir wollen, ist nicht unverschämt, ist nicht okay, das ist das Minimum, das ist das, was jeder von uns jeden Tag mit seiner Arbeit verdient.
Verdi fordert 10,5% mehr Lohn, mindestens 500 Euro mehr monatlich. Die Arbeitgeber bieten 5% und eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. So geht das nicht, meint Lukas Krentl von Verdi.
Die Gewerkschaft macht so einen Druck, weil das Angebot der Arbeitgeber eben nicht Respekt und Wertschätzung bedeutet, wie es die Verhandlungsführerin Nancy Faeser unter anderem sagt, sondern Reallohnverlust bedeutet. Das heißt, angesichts der Inflation würden die Beschäftigten weniger Geld in der Tasche haben. Deswegen ist ordentlich Druck in den Betrieben und die Leute sind streikbereit.
Verdi schätzt, dass heute etwa 7.000 Berliner Beschäftigte dem Aufruf zur Arbeitsniederlegung gefolgt sind. Rund 5.000 davon waren bei der Kundgebung in Mitte dabei. Sie kamen diesmal auch von Bundesbehörden wie der Rentenversicherung und der Arbeitsagentur. Bundesnetzagentur und wieder von den kommunalen Berliner Betrieben.
Studierendenwerk in der Mensa.
Ich arbeite als Koch.
Im OSI. Ein Backshop. Also das ist eher ein Gebäude, wo sie immer ihre Bachelorarbeiten abgeben und so. Was bringt Sie heute hierher für das Innenministerium?
Na, wir wollen mehr Geld für unsere Kollegen.
Für die leistungsgerechte Bezahlung und dass das Leben noch finanzierbar ist.
Ich komme von den Vivantes Kliniken. Ich arbeite im Augusto-Victoria-Klinikum als Gesundheits- und Krankenpfleger.
Auch Vivantes im Klinikum in Friedrichshain und bin da auch Krankenpfleger. Das, was die Arbeitgeber als Angebot gestellt haben, nehmen wir so nicht hin, weil das ist wirklich Reallohnverlust.
Bei diesen gestiegenen Preisen und bei dieser immensen Inflation.
Der Warnstreik wird morgen fortgesetzt. Die Beschäftigten sind weiter zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, etwa in der Charité, bei Vivantes, bei der BSR und in den Wasserbetrieben. Am Montag, dem Tag der dritten Verhandlungsrunde, sind nochmals die Mitarbeiter der kommunalen Krankenhäuser zum ganztägigen Streik aufgerufen.
Annette Miersch hat mit Streikenden im öffentlichen Dienst gesprochen. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.